SRF 2 Kultur.
Das schlimmste Übel in der Welt ist das Böse, das von Nobodies begangen wird. Und es ist dieses Phänomen, das ich die Banalität des Bösen genannt habe.
The greatest evil in the world is the evil committed by nobodies. It is this phenomenon that I have called the banality of evil.
Dies sagt die Schauspielerin Barbara Sukowa als Hannah Arendt im gleichnamigen Spielfilm von Margarete von Trotter. Hören Sie jetzt Reflexe mit Margarete von Trotter, eine Sendung von Michael Sennhauser. Der Filmtitel lautet einfach Hannah Arendt. Erzählt wird allerdings nicht das ganze Leben der Philosophin. Der Film konzentriert sich auf die 4 Jahre zwischen 1960 und 1965, auf jene Zeit, in welcher in Israel dem Nazi-Verbrecher Adolf Eichmann der Prozess gemacht wurde. Gegen die Bedenken ihres Mannes beschließt Hannah Arendt, für das Magazin The New Yorker die Prozessberichterstattung zu übernehmen.
Musst du dir das wirklich antun?
Ich würde mir das nie verzeihen, wenn ich diese Gelegenheit nicht wahrnehmen würde.
Und im Verlauf des Prozesses kommt Hannah Arendt zum Schluss, dass Eichmann, einer der zentralen Organisatoren des Holocausts, kein überlebensgroßer diabolischer Bösewicht war, sondern ein banaler Bürokrat, ein Hanswurst, ein Befehlsempfänger. Und damit zieht sie die Empörung Tausender auf sich.
Eichmann, kein Antisemit? Was ist denn das für ein Humbug?
Du hast ihn doch selber gehört, er hat nur dem Gesetz gehorcht.
Hannah, bitte, du kannst das so nicht schreiben, nicht für den New Yorker.
Die Reaktionen reichen von Zustimmung bis zu blankem Hass, wie die Freundin und Sekretärin Lotte Köhler angesichts der Berge von Post in der New Yorker Wohnung erklärt.
Sie denken, deine Artikel sind großartig und die wünschen dir den Tod. Manche sogar auf sehr fantasievolle Weise.
Selbst langjährige Freunde wie Hans Jonas wenden sich von Hannah Arendt ab.
Hannah, du machst mit deiner dir angeborenen Arroganz und deiner Unwissenheit, deiner seit langem bekannten Unwissenheit über die jüdischen Dinge, machst du aus einer Gerichtsverhandlung eine Abhandlung in Philosophie.
Hans, bitte nicht jetzt, ich bin zu erschöpft.
Du benimmst dich wie eine eingebildete, rechthaberische deutsche Intellektuelle, die auf uns Juden herabschaut. Und du versuchst, uns eine Mitschuld an der Shoah unterzujubeln. Du hast nie akzeptiert, dass die Deutschen dich aufs Schändlichste verraten haben. Sie haben dich vertrieben und sie hätten dich umgebracht, wenn sie gekonnt hätten. Es war dein Freund Eichmann, der für die Abtransporte aus Görs zuständig war. Und wenn du nicht das Glück gehabt hättest, rechtzeitig fliehen zu können, dann hättest du das Schicksal der Frauen geteilt, die dort zurückblieben.
Auf.
Sie wurden alle abtransportiert, alle deportiert nach...
Hör auf, Hans.
Ab heute werde ich auf die Lieblingsstudentin von Heidegger verzichten.
Hannah Arendt bleibt bei ihrer Meinung. Sie will denken und schreiben ohne Geländer. Margarete von Trotter, Sie haben mit Hannah Arendt eigentlich einen Film über das Denken gemacht. Das hat doch zuerst mal etwas Abschreckendes. Film und Denken zusammenzubringen ist gar nicht so einfach. Denn das Denken in Bilder zu fassen, das ist eigentlich unmöglich.
Ja, das habe ich mir auch gedacht. Deswegen habe ich auch lange gezögert, den Film zu machen, weil die Idee stammt auch nicht ursprünglich von mir, sondern von einem Freund, der ehemals Redakteur beim WDR war in Köln und der hat mir bei allen anderen Filmen geholfen und hatte auch bei Rosenstraße eine starke Hand, sagen wir so. Und danach kam er an und sagte, ich wünschte mir einen Film über Hannah Arendt und ich war zunächst mal geschockt und erschrocken und konnte mir gar nichts drunter vorstellen. Und dann hat er aber ziemlich insistiert und dann kam meine Co-Autorin Pam Katz aus New York, der habe ich das nur mal so angedeutet, meinst du, das könnte man machen? Und sie war so begeistert, dass sie mich dann also gleich überflügelt hat und in die Archive und so weiter und Also wurde ich von zwei Seiten sozusagen in die Mangel genommen. Und daraufhin habe ich mich dann wirklich damit beschäftigt und mir auch überlegt, wie und was und so weiter. Natürlich, das Denken kommt in dem Film vor, aber es denkt ja eine Person. Ja, und die Person wird gespielt von Barbara Suková. Und das ist eine so grandiose Schauspielerin. Und die hat ja auch schon Rosa Luxemburg mit mir gemacht in Bleine Zeit. Und also jetzt beim letzten Mal war ich ja auch schon hier für Hildegard von Bingen. Also ich wusste einfach, mit ihr kann ich das wagen.
Das heißt, diese Episode, die Sie schließlich gewählt haben, die stand nicht am Anfang, sondern die Figur der Hannah Arendt gab eigentlich zunächst einmal den Ausschlag.
Ja, unbedingt. Und zunächst haben wir natürlich auch gedacht, wie man das so bei normalen Biopics tut, fast das ganze Leben zu beschreiben. Und zwar angefangen mit ihrem Gang zum Denker Heidegger nach Marburg. Ja, da war sie 18, bis eben ans Lebensende. Und sie hat ja ein sehr bewegtes Leben gehabt. Sie musste eben mit 33 aus Deutschland fliehen, ist nach Frankreich gegangen, nach Paris. Dort sind ja die Emigranten aus Deutschland zunächst, wenn auch nicht freundlich, aber doch aufgenommen worden. Ja, und als die Deutschen dann einmarschierten in Frankreich, sind sie plötzlich behandelt worden, als seien sie Nazi-Freunde und auch in Lager gesteckt worden. Zwar nicht in Konzentrationslager, sondern in Internierungslager. Und Hannah Arendt ist nach Gürs gekommen, in die Nähe der Pyrenäen, konnte dann fliehen von dort, hat ihren Mann zufällig, also wirklich, das war wirklich Schicksal, wie man sich's besser überhaupt nicht denken kann, in Montauban auf der Straße wieder getroffen und sind dann zusammen nach Marseille und von Marseille aus hatten sie das Glück, eben auch ein Visum zu haben und sind nach New York und dort ist sie dann geblieben. Und das wäre natürlich ein Ritt irgendwie über den Bodensee gewesen, nicht? Also man hätte nichts, keinen Moment wirklich vertiefen können. Das hätte vielleicht ein Produzent lieber gesehen, aber wir dachten, wir müssen einer Philosophin Raum fürs Denken geben und fürs Analysieren und einfach miterleben können, wie kommt sie zu dieser Theorie zum Beispiel, die Banalität des Bösen. Und daraufhin haben wir uns entschlossen, nur die 4 Jahre, also wir nennen sie jetzt immer die 4 Eichmann-Jahre, also zu behandeln. Und zwar angefangen eben mit dem Kidnappen von Eichmann in Argentinien. Dann wird er nach Jerusalem gebracht vom Mossad. Dort wird ihm der Prozess gemacht. Hannah Arendt hört davon, bewirbt sich sozusagen beim New Yorker, dort als Reporterin hinzugehen. Die sind hoch erfreut, so eine großartige, zumal jüdische, europäische Intellektuelle dorthin schicken zu können, und sie beobachtet ihn dann und kommt zu ganz anderen Schlüssen und Ergebnissen, als sie sich das vorgestellt hat. Ja.
Ich glaube, da kann man ja auch anhängen, weil Hannah Arendt, so wie man sie kennt, also als bekannte Figur, ist ja eigentlich über diese Geschichte, über diese Theorie von der Banalität des Bösen und über ihre Berichterstattung zum Eichmann-Prozess zu einer Figur im Weltdenken geworden, das kann man schon sagen. Ihr Film fängt mit dieser kleinen Action-Episode, mit der Entführung an, und dabei bleibt es dann eigentlich, und dann kommt tatsächlich das Denken. Und dort gibt es dann schon ein paar Momente, die im Kino unglaublich Spaß machen und dabei gleichzeitig in einem kleinen Widerspruch stehen zu dem, was eigentlich zum Beispiel gemäß Heidegger die Einsamkeit des Denkens ausmachen würde. Denn das Denken, so wie sie es zeigen, ist einerseits sehr attraktiv, filmisch auch, weil es immer in der Gruppe passiert, die Leute debattieren, das hat so etwas Salonmäßiges. Und die Einsamkeit, die kommt erst viel später, als daneben die Thesen unter Beschuss stehen. Dass man das Denken attraktiv machen kann, indem man zeigt, wie die Leute sich unterhalten, das leuchtet ein. Aber wie man so eine Szene aufbaut, schon beim Schreiben und dann beim Filmen, das braucht eine gewisse Kunstfertigkeit, damit das überhaupt funktioniert und nicht zur Bühne wird.
Naja, ich meine, es ist ja nicht mein erster Film.
Es ist nicht Ihr erster Film und Sie waren auch Schauspielerin. Und trotzdem würde ich gerne eine dieser Szenen ein bisschen näher ansehen. Es ist eine ganze Gruppe von Freunden, die beim Ehepaar Arendt in der Wohnung ist, und sie legen Wert darauf, die einzelnen Figuren zu zeigen, zum Teil in Großaufnahmen. Und nicht nur das, es gibt eine Art Raumaufteilung, der Raum wird hin und wieder auch verlassen. Es gibt so etwas wie einen Seitenraum, es gibt ein Zwiegespräch mit Figuren. Wie baut man so etwas auf? Im Drehbuch hat man ja eigentlich erstmal die Dialoge. Wie macht man die Raumaufteilung?
Naja, das kommt dann. Da muss man sich halt überlegen, dass sowas nicht langweilig wird. Da muss man eine Choreografie erfinden, die natürlich aber auch inhaltlich stimmt. Also zum Beispiel beim ersten, sie hatte ja so eine Art Gruppe, die nannte sie selber Tribe, dass die bestand aus deutschen Intellektuellen, deutschen Freunden und Amerikanern. Und aber wenn, das hat mir die Lotte Köhler, die auch eine Figur im Film ist, die wir noch getroffen haben, als 90-jährige, die ist vor 2 Jahren leider gestorben, aber sie war sehr auskunftsbereit nach einem gewissen Zögern. Aber als sie dann den Film Rosa Luxemburg von mir gesehen hat, war sie also bereit, mit mir zu reden und mir viel zu erzählen. Und die sagte mir, wenn die Deutschen dann also in Fahrt gerieten und also so richtig anfingen zu diskutieren, heftig, haben sie plötzlich vergessen, dass da noch Amerikaner dabei sind und haben Deutsch gesprochen. Vorher Englisch, natürlich, damit es alle verstehen. Und dann haben sie sich, überhaupt nicht mehr gekümmert, ob die anderen das verstehen konnten. Ja. Weil das kann man ja auch verstehen. Also ich meine, wenn man als schon fast oder wirklich Erwachsener nach Amerika kommt, nicht kein Englisch kommt. Die konnten ja alle kein Englisch, als sie dahin kamen. Die hatten nur humanistische Bildung. Die haben Griechisch gelernt, Latein, gerade noch Französisch. Haben sie natürlich dann auch in der Emigration, wenn sie es noch nicht konnten, aber dann doch über die Jahre gekonnt. Und kamen nach Amerika und konnten kein Englisch. Und so Hannah Arendt ist dann für 3 Monate zu einer amerikanischen Familie gegangen, also wie ein Schülerlein, wie ich das mit 18 in Paris gemacht hat als Au-pair-Mädchen, aber sie war weit über 30, ja, und musste dann also sich ja fast in so eine demütigende Stellung versetzen, um Englisch zu lernen. Die haben also nie wirklich, die haben es gelernt und sie hat ja auch dann Englisch geschrieben, aber sie brauchte immer jemanden, der sie verenglischt hat, wie sie gesagt hat, ja. Aber wenn es dann wirklich ganz heftig wurde, haben alle nur auf die Muttersprache zurückgegriffen. Und die Sprache, sagte sie auch, also das Deutsche ist eigentlich ihre Heimat. Also sie hat nichts mehr mit Deutschland zu tun haben wollen. Sie hat es also, wollte auch nicht zurück. Sie ist dann jedes Jahr einmal hingefahren, aber sie wollte dort nicht mehr leben. Aber die Sprache, das war also sozusagen ihr Gepäck. Ja. Und also davon ausgehend, dass die plötzlich dann anfing, Deutsch zu sprechen, sich die Amerikaner dann zurückgesetzt fühlten und sich absentiert haben und also unter sich gesprochen haben dann, ja. Und dazu hatte ich natürlich die Möglichkeit, weil ich diese 3 Räume hatte, also die waren miteinander verbunden, aber man konnte sich also mal in den einen und den anderen bewegen. Und da wir 21 Drehtage in dieser Wohnung hatten. Also ich meine, der Hauptschauplatz ist ja Hannas Wohnung. Das ist natürlich auch so ein Innenraum, es ist natürlich auch ein Denkraum, es ist ein Diskussionsraum für die Menschen. Ja. Musste ich mir wirklich jedes Mal eine andere Choreografie ausdenken, damit das nicht langweilig wird. Ja.
Nun ist die Gelegenheit natürlich großartig, wenn man die Amerikaner die Dinge auf Englisch kommentieren lassen kann, die man zuvor auf Deutsch mitbekommen hat und dann wird wieder umgeschaltet. Das gibt auf der Dialogebene natürlich zusätzlichen Spielraum und das funktioniert auch wunderbar. Aber man stellt sich normalerweise diese Situation ja in einem chronologischen Ablauf vor und so kann man ja nicht drehen. Das heißt, wie oft musste zum Beispiel diese große Gruppenszene gedreht werden, bis jeder in seiner Einstellung auch da war? Das fasziniert die Leute immer wieder, wenn sie sich einmal eingestehen müssen, das geht ja nicht in einmal. Also dann muss man 4, 5, 6 Mal durch mit der Kamera in immer neuen Positionen. Können Sie sich erinnern, wie lange hatten Sie an dieser einzelnen großen Gesprächssequenz?
Naja, also wir hatten 2 Tage zur Verfügung für die beiden großen Sequenzen. Ich habe ja 2 große Diskussionsrunden in dieser Wohnung, ja. Und ich habe das schon so gemacht, dass zum Beispiel am Anfang, dass ich mit einer Einstellung, ja, den einen zum anderen gebracht habe, ja. Also die Lotte Köhler bringt da ein kleines Tablett rein, das wiederum, dann nimmt sich die Mary McCarthy was vom Tablett, die geht dann zu der Gruppe rüber, da spricht sie zum Heinrich Blücher, wir gehen mit der Kamera zu ihm, dann zu dem Neben, dann zur Hannah, ja, und dann klingelt, dann geht sie raus, also das ist schon in einer Einstellung erstmal gedreht, ja, und dann bei den, wenn Mary McCarthy antwortet, da muss man natürlich dann zu ihr und eine extra Einstellung machen. Aber ich habe schon versucht, vieles auch zusammenzuziehen, damit es nicht nur Schuss gegen Schuss wird, ja.
Sie haben Lotte Köhler erwähnt, das war die Freundin und Privatsekretärin von Hannah Arendt. Gespielt wird sie im Film von Julia Jentsch. Und das ist eigentlich eine ganz winzige Rolle, aber ziemlich wesentlich. Die Besetzung überrascht deswegen auch, weil Julia Jentsch in den letzten Jahren schon fast zu einem jungen Star geworden ist. Und hier spielt sie eigentlich eine ganz bescheidene kleine Nebenrolle, deren Wichtigkeit man erst gegen Ende des Films erahnt.
Naja, also das ist keine Berechnung bei mir. Ich versuche natürlich für jede Rolle, auch wenn sie nur klein ist, die besten Leute zu bekommen. Und wenn die mitmachen, habe ich Glück gehabt. Und Julia Jentsch hatte gerade ein Kind bekommen und wollte eigentlich sich mehr um das Kind kümmern als um ihre Karriere. Und da in dem Moment war sie auch bereit. Außerdem, ich meine, mit Barbara Sukowa zu spielen, ist ja nun auch angenehm für eine jüngere Schauspielerin. Kann man schon immer noch was lernen.
Ich glaube, das ist ohnehin etwas, was den Film auszeichnet. Man merkt allen Schauspielern an, dass sie mit unglaublich viel Freude dabei sind. Das ist eindeutig ein Ensemblefilm und ich glaube, den Leuten hat es wirklich auch Spaß gemacht, so zu arbeiten, auch mit viel Dialog zu arbeiten, habe ich das Gefühl.
Naja, bei mir, das muss ich nun leider mal zu meinen Gunsten sagen, sind die Schauspieler endlich immer glücklich, weil ich sehr auf sie eingehe. Das kommt natürlich auch daher, dass ich selber Schauspielerin war und ich behandle sie gut, sagen wir mal so. Deswegen kommen sie auch gerne.
Damit kommen wir noch zu einem weiteren Punkt. Ich habe das Gefühl, also zuerst ist mal ganz klar, sie mögen Hannah Arendt. Also sie lieben diese Figur, sie lieben wahrscheinlich auch die reale Frau, die dahinter stand. Und Sie sind als Regisseurin und Drehbuchautorin ganz eindeutig auf Ihrer Seite, das kann man so sagen, oder?
Naja, ist klar, ich kann keinen Film über eine Frau machen, die ich nicht liebe. Also, oder überhaupt, wenn ich einen Film mache, muss ich meine Figuren erstmal lieben. Das heißt aber nicht, dass ich ganz unkritisch ihnen gegenüber bin. Deswegen habe ich ja auch die Meinung der anderen gezeigt und auch nicht kommentiert. Also ich meine, wenn ihr Freund Hans Jonas sie zum Schluss beschuldigt, dass sie aus einem Gerichtsprozess eine philosophische Abhandlung macht und dass sie gegen die Juden ist, dass sie keine Ahnung hat von der jüdischen Geschichte, dass sie arrogant ist und so weiter, das lasse ich ja stehen. Ja, also insofern kommen die anderen Meinungen auch zum und nicht nur die ihrer wirklichen Gegner, die, ich meine, da kann man sagen, das sind die Bösen, sie ist die Gute, jetzt mal ganz banal gesprochen. Aber Hans wird ja wirklich als Freund aufgebaut. Und wenn der sich von ihr abwendet, das ist natürlich schmerzlich. Aber er wird nicht zum Bösewicht dadurch. Ja.
Gleichzeitig muss man sagen, dass ein Film ja nur funktioniert, wenn die Sympathien relativ eindeutig verteilt sind. Und das sind sie auch. Also ich bin als Zuschauer immer auf der Seite von Hannah Arendt vom ersten Moment an. Und das braucht der Film auch als Motor. Und vielleicht ergibt sich dadurch einer der wenigen Reibungspunkte, man könnte sagen, so wie Hannah Arendt angeeckt ist, weil sie unter anderem Eichmann entdämonisiert haben soll mit ihrer These von der Banalität des Bösen, also dass sie sagt, das ist ein Hampelmann, das ist kein genialer Mephisto, sondern der kann nicht richtig denken, das hat man ihr sehr übel genommen. Und in den Kritiken zum Film Hannah Arendt gibt es hin und wieder Stimmen, die sagen, dass sie etwas Ähnliches machen mit Martin Heidegger. Martin Heidegger, der Philosoph, der dann eindeutige Nazi-Sympathien hatte, taucht im Film als langjähriger Liebhaber von Hannah Arendt und Lehrer von Hannah Arendt hin und wieder auf in ein paar Rückblenden. Und sie verweigern sich jeder Eindeutigkeit. Also ich glaube, sie sind auch da auf der Seite der Hannah Arendt, die diesen Mann bewundert und geliebt hat und nun zwar einen kritischen Blick haben kann, aber der wird nicht absolut. Ich glaube, da scheint etwas auf, das eben auch mit Sympathie und Verständnis zu tun hat.
Naja, ich meine, ich mache einen Film über sie und er erscheint nur in ganz bestimmten Momenten. Für mich ist er noch nicht mehr so sehr der Liebhaber, sondern er ist eine Figur, weil es geht ja um das Denken. Und sie ist die Denkerin und Eichmann wird von ihr als der Gedankenlose. Der ist nicht dumm, schreibt sie, aber er ist gedankenlos. Also er kann nicht denken oder er will nicht denken. Ja? Und deswegen ist er dem Nationalsozialismus sozusagen anheimgefallen. Jetzt ist da aber eine dritte Figur, nämlich Heidegger, der große Denker des Jahrhunderts, der ihr das Denken beigebracht hat. Und was geschieht mit dem, der dient sich den Nazis an? Also so einfach ist das dann auch nicht. Und immer wenn es ums Denken geht, plötzlich geht es für sie zurück zu Heidegger. Also erstmal, er wird ja eingeführt mit ihr seinem Vortrag übers Denken und dann eben, Denken ist ein einsames Geschäft, leidenschaftliches Denken. Und dann beim zweiten Mal, wenn ich die Rückblende mit ihm mache, steht sie vor der Frage, soll ich mich stellen, den Diskussionen, den öffentlichen, ja, was die Miramichi ja dann auch von ihr verlangt, du musst dahin, du musst mit denen diskutieren, du musst dich stellen, du musst dich erklären, und sie will das nicht und macht das nicht. Und in dem Moment denkt sie an Heidegger zurück, dem sie sagt, du musst dich doch aber öffentlich erklären. Ich versuche dich zu verstehen, ich will verstehen, das war überhaupt ihr großes Wort, ich will verstehen, ja, aber du musst dich erklären. Und er tut es ja dann nicht, das weiß man. Und in dem Moment kommt dann Miramichi an und sagt, du musst dich erklären. Also das hat schon immer auch einen inhaltlichen und nicht nur, dass ich da also den Liebhaber zu kurz kommen lasse. Oder ja.
So wollte ich das auch nicht verstanden haben. Ich glaube viel eher, dass, obwohl die Logik im Aufbau und die Figurenkonstellation vollkommen überzeugt, ist das, was den Ausschlag gibt, in einem Spielfilm eben doch letztlich die Sympathie für die Figuren und das Verständnis. Und ich glaube, das macht den Film dann eben auch zugänglicher als irgendein Traktat.
Naja, natürlich. Ich meine, sonst hätte ich ja Flugblätter verteilen können.
Nun möchte ich noch auf einen weiteren Protagonisten im Film zurückkommen, der mich fasziniert hat. Das ist die Zigarette. Es mag etwas seltsam tönen jetzt im Rückblick, aber die Figuren, die rauchen wie Schlote, und das war ganz offensichtlich selbstverständlich und gehörte dazu. Und ich bin mit etwas über 50 auch noch in einem Alter, wo ich das noch miterlebt hatte, dass Rauchen einfach zum Reden gehörte. Auffällig ist aber trotzdem, wie das im Film dann inszeniert wird. Und wie es auch wirkt, das heißt, ich behaupte nun einfach mal, man hätte wahrscheinlich vor 20 Jahren das Rauchen noch nicht so als fast schon eigenständigen Charakter im Film einführen können, aber jetzt funktioniert es bestens, gerade weil es die Leute nicht mehr kennen.
Naja, also ich meine, sie ist ja sogar mit der Zigarette in der Hand gestorben, ja. Sie hat wirklich geraucht wie ein Schlot, aber noch mehr, als ich es im Film zeige. Also das hat mich auch gewundert, weil ich wusste ja gar nicht mehr, wo ein Moment frei ist, wo sie mal keine Zigarette in der Hand hat. Auch die ganzen Bilder, die man von ihr kennt, immer mit Zigarette. Und ich habe den Film vorgeführt in Israel bei einem Frauenfilmfestival. Und da kam überraschenderweise für mich ein Neffe von Hannah Arendt, von dem ich gar nicht wusste, dass er überhaupt existiert, aus Jerusalem. Der setzte sich dann in die erste Reihe und ich war eigentlich ziemlich aufgeregt, weil ich dachte, um Gottes Willen, da sitzt jetzt jemand drin, der sie noch wirklich gekannt hat. Was wird der sagen? Ja, und dann, also als der Film aus war, habe ich ihm dann das Wort gegeben, habe gesagt, ja, was sagen Sie jetzt zu dem Film? Und das Erste, was er sagt er, sie hat ja noch viel mehr geraucht, als Sie in Ihrem Film zeigen. Ja, und da war ich natürlich etwas erstaunt und sehr, ich meine, wenn Sie den Film gesehen haben, da gibt es also die Szenen im Gerichtssaal, das sind aber meistens die, die ich schwarz-weiß einblende, und sie sitzt fast die ganze Zeit im Presseraum. Und das hatte ich erfunden. Es gibt den Presseraum, das habe ich auf Fotos gesehen. Ja, wir haben ihn auch so wieder hergestellt, wie er damals war. Aber ich habe das erfunden, weil ich mir sagte, naja, im Gericht hat sie nicht rauchen dürfen, im Presseraum konnte sie rauchen, ja. Also setze ich sie da rein. Und das gab mir die Möglichkeit, über die vier Monitore, die tatsächlich aufgestellt waren an den Wänden damals, die Schwarz-Weiß-Aufnahmen einzublenden, ja. Weil es wäre also ein ziemlicher Stilbruch gewesen, sie in ein Gerichtssaal zu setzen und dann immer nur die Schwarz-Weiß-Sachen, also als ob sie also im Gerichtssaal den Film ansieht. Das ging ja nicht, ne? Und dann sagte er, ja, sie hat auch immer im Presseraum gesessen, weil sie da rauchen durfte. Also meine Erfindung hat sich dann als Wirklichkeit erwiesen. Das hat mich besonders gefreut, ja.
Was mich fasziniert am Ganzen ist eben das, was ich schon angetönt habe. Diese Zeit, die 4 Jahre, die sie abdecken, erste Hälfte der 60er Jahre, die ist auch sonst wieder präsent, mitten in der Popkultur auch. Es gibt Fernsehserien wie Mad Men, ja, also die Werbeserie. Ja. Und der ganze Look der 60er Jahre, ja. Das Rauchen, alles, was ihren Film so faszinierend macht, ist eigentlich bereits wieder etabliert als Signal für diese 60er Jahre.
Ja, ja, nur 60er Jahre. Mad Men ist, also das sind ja keine verrückten Männer, sondern das sind die Männer aus der Madison Avenue. Und Madison Avenue ist in New York, also mit so Straße, wo also die Reichen wohnen und wo die ganzen Werbeleute sich auch damals etabliert haben. Und es geht ja um eine Werbeagentur in Mad Men. Und da ist natürlich das alles sehr gestylt. Aber wenn man das jetzt vergleicht, also mein Film 60er Jahre, Mad Men wirkt also richtig, ja, fesch gestylt, hochgestylt. Und bei uns sind halt die biederen Emigranten aus Europa und die biedere Einrichtung und die biedere Kleidung. Also ich konnte daraus kein Mad Men machen, ne? Aber es wird mir manchmal jetzt vorgeworfen, ja, das, dieses Jahr sieht ja alles so bieder aus, weil man natürlich, weil die anderen diese Mad Men-Serie im Kopf haben, ja, und sich gar nicht vorstellen können, dass die eben ganz anders gelebt haben.
Ich hatte nicht den Eindruck, dass die Biederkeit störend ist. Sie wirkt sogar sehr realistisch. Was mich einfach fasziniert hat daran ist, wie verbunden man sich plötzlich dieser Zeit wieder fühlt, weil das Echo von mehreren Seiten kommt. Also das ist ein ganz seltsamer Effekt bei mir als Zuschauer. Ich bin ja in den 60er Jahren aufgewachsen. Das heißt, es betrifft meine Kindheit, aber gleichzeitig tauchen diese Bilder jetzt auf allen Seiten wieder auf und Ihr Film hat eine weitere Facette beigetragen. Und ich behaupte eben deswegen, vor 20 Jahren hätten Sie den so nicht drehen können.
Ja, das mag schon sein. Also ich habe es ja damals auch nicht versucht. Also ich kann jetzt nicht das Gegenteil beweisen. Ich hätte ihn vielleicht auch nicht drehen können, weil es vielleicht noch schwerer gewesen wäre, über Hannah Arendt einen Film zu machen, also über eine sehr unabhängige Denkerin. Wir waren ja damals alle so ein bisschen links eingestellt, also zumindest in Deutschland, und haben Hannah Arendt ein bisschen außer Acht gelassen. Also nach 68 kam sie bei uns eigentlich nicht vor. Und warum nicht? Weil sie hatte ja das Buch geschrieben über den Totalitarismus, Origins of Totalitarianism. Das hatte sie übrigens schon Anfang der 50er geschrieben. Sie war auch schon mit dem Buch bekannt geworden, also in intellektuellen Kreisen. Aber dann natürlich das Eichmann-Buch hat sie dann noch ein bisschen, aber auch nicht nur durchs Schreiben, sondern durch den Skandal, das es ausgelöst hat, wurde sie dann bekannt. Ja. Also sie hat in dem Buch, im Totalitarismusbuch, den Kommunismus und den Nationalsozialismus als totalitäre Systeme gleichgesetzt und gleich kritisiert. Und das haben natürlich die Linken nicht so gerne gehabt. Deswegen hat man sie irgendwie nicht so beachtet. Ja. Und eigentlich kam es dann erst wieder nach dem Mauerfall in den 90er Jahren, dass sie plötzlich wieder, also sagen wir, modern wurde oder man auch erst mal begriffen hat wirklich, was hat sie denn da ausgelöst und was hat sie gedacht. Und dieses Denken ohne Geländer, was ist ja auch so ein berühmter Ausdruck von ihr. Ja? Wir haben ja alle an Geländern gedacht, obwohl wir uns so fortschrittlich erachtet haben. Aber im Grunde haben wir auch wieder am Geländer gedacht. Und das hat sie eben nicht. Und dieses Ideal, ganz unabhängig zu denken und seinen Eigenverstand einzusetzen und dann eben auch gefeit sein dadurch vor solchen Mitläufertum, auch intellektuellen Mitläufertum, ja, das haben wir dann erst dann verstanden. Und deswegen meine ich, ist der Film im Moment wichtiger und wird auch also akzeptiert. Ja.
Dies sagte die 70-jährige Margarete von Trotta letztes Jahr zum Kinostart ihres Films. Mittlerweile ist der Spielfilm Hannah Arendt mit Barbara Sukowa in der Titelrolle auf DVD zu haben. Für Reflexe mit Margarete von Trotta gesprochen hat Michael Sennhauser.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.